Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wenn es schon so gut wie keine Live-Konzerte gibt in diesem Corona-Jahr, dann wenigstens Live-Alben wie dieses vom kanadischen Duo Bob Moses. Falling into Focus heißt das. Und das ist schon, ja, schon eher Nische im Vergleich zu Loredana. Die gehört zum großen Pop-Rap. Und wie wir das gerade schon gehört haben, sie ist erfolgreich. Und das Feuilleton, ja, das ist nicht so richtig begeistert davon oder interessiert sich letztlich einfach nicht. Zeigt das schon so eine gewisse Abneigung der KritikerInnenwelt vom Populären? Oder ist diese Zeit, also dieses Naserümpfen über alles, was Platz 1 erreicht, ist das nicht eigentlich vorbei? Mit dieser Frage wird sich die Universität in Siegen in den nächsten 4 Jahren beschäftigen, und zwar Kultur, Literatur, Religions- und Medienwissenschaften, die widmen sich der Transformation des Populären. Vor der Sendung habe ich mit Nils Werber, dem Sprecher dieses neuen Sonderforschungsbereichs, gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was das eigentlich konkret heißt, Transformation des Populären.
Seit dem 18. Jahrhundert ist populär das, was volkstümlich ist, gemein, einfach, schlicht. Populär ist also im 18. und auch noch im 19., zum Teil im 20. Jahrhundert noch der Gegensatz einer Hochkultur. Und wir würden dagegen sagen, populär ist das, was von vielen Beachtung findet. Also wir hätten keinen normativen Begriff des Populären, sondern einen ganz deskriptiven, der sich tatsächlich daran orientiert, was wirklich Beachtung findet, also keine zugemutete oder unterstellte Popularität im Sinne, ja, das ist ja einfach oder leicht, das ist volkstümlich, das müssten ja alle kennen oder gut finden, sondern tatsächlich im Sinne einer zahlengetriebenen Popularität.
Also heißt, was in den Charts oben ist, in den offiziellen deutschen Charts zum Beispiel, oder was
auf
der Spiegel-Bestsellerliste landet.
Ganz genau, also in den 30er, 40er Jahren entsteht da eine ganz neue Art, mit Kultur umzugehen. Man könnte zum Beispiel das US-Magazin Billboard nennen, die Billboard-Charts auflegen und da tatsächlich das erste Mal Musik nicht nach bestimmten kulturellen Selbstverständlichkeiten ordnen, also etwa Klassik, das müssen alle hören, oder bestimmte Volksmusik oder die Nationalhymne, sondern schlicht nach der Zahl von gespielten Hits im Radio. Das ist eine ganz neue Art, mit Musik und dann auch mit Popularität umzugehen. Und dann, wenn sich diese Technik durchsetzt, also der Charts, der besten Listen, dann geht eigentlich an dieser Art von Popularität kein Weg mehr vorbei. Und wir finden das dann auch in der Bewertung von anderen Konsumprodukten, aber zum Beispiel auch von Politikern und so weiter.
Aber meinen Sie wirklich, dass diese Abwertung von dem Populären, dass es das nicht mehr so gibt? Also ich habe 2019 noch im Rolling Stone so eine Überschrift gesehen, die 50 besten deutschen Platten mit Fehlfarben Can und garantiert ohne Helene Fischer. Also abwerten, da geht's ja eigentlich nicht.
Ja, Sie haben völlig recht. Also diese Unterscheidung von Hochkultur und niedriger Populärkultur, von High Culture und Low Culture, die hört auch nicht auf, sondern unsere Forschungshypothese ist, dass sie unter Druck gerät. Man sieht das zum Beispiel da ganz schön, dass natürlich ganz viele Einrichtungen der Hochkultur noch selbstverständlich funktionieren und sich gar nicht rechtfertigen müssen. Aber in manchen Fällen kann man auch beobachten, dass da auch nach Popularität gefragt wird. Und zum Beispiel müssen Museen sich rechtfertigen, ob sie genug Besucherzahlen haben, oder die Oper, also früher völlig selbstverständliches Organ der Hochkultur gewesen, aber auch da müssen jetzt die Zahlen stimmen. Also man kann so beobachten, wie also die Rechtfertigung für das, was man tut, auch immer weiter also auf diese Zahlen schauen muss.
Aber wie verändert denn eigentlich, wir reden hier die ganze Zeit über Zahlen und wer oben ist und so weiter. Wir haben eben in der Sendung schon über die Rapperin Loredana gesprochen. Die wird, ich mutmaße mal, wahrscheinlich nächste Woche schon mit ihrem zweiten Album auf Platz 1 landen. Die hatte bei Spotify über 3 Millionen monatliche Hörer. Das ist ziemlich viel für eine deutschsprachige Künstlerin. Trotzdem würde ich einfach mal behaupten, nicht jeder in Deutschland kennt diese Frau. Was heißt das denn für das Populäre, wenn das gar nicht mehr alle kennen?
Absolut. Also man könnte auch fragen, wer ist denn die bekannteste Lyrikerin der Welt? Und man wird vielleicht nicht drauf kommen, es sei denn, man kennt sich aus. Nämlich Rupi Kaur ist eine Insta-Poeterin, die vielleicht in den Universitäten kaum bekannt ist. Also Sie haben völlig recht. Man muss immer fragen, populär für wen? Und auch das ist ja mittlerweile sehr, sehr diversifiziert.
Okay, das also, heißt, wir haben nicht mehr diese allgemeinen Stars, sondern Stars für jede kleine, für jeden kleinen Bereich, für jede kleine Nische.
Ja, also wir glauben, dass diese Frage, diese Spannung, in denen die Differenz von Hochkultur und Populärkultur gerät, also getrieben, also vom Populären, dass diese Spannung in der ganzen Gesellschaft zu beobachten ist, also nicht nur im Bereich jetzt der Popmusik oder der Literatur, sondern auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der medizinischen Versorgung, in der Religion, also dass sozusagen diese Beachtung, die das Populäre findet und die Selbstlegitimation durch die Tatsache, es sind viele, die das beachten, dass das also in der ganzen Gesellschaft eine große Rolle spielt. Und deshalb arbeiten wir da auch mit Wissenschaftlern zusammen, die jetzt nicht nur aus dem sozusagen aus dem engeren Sinne Feld der Popular Cultures kommen.
Kulturwissenschaft ist dabei, Medienwissenschaft, Literaturwissenschaft.
Ja, aber auch Theologie und Ökonomie.
Um nochmal auf das zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, meinen Sie damit, okay, wer nicht mindestens 1 Million Follower auf Twitter hat, der hat sowieso nichts zu melden, bezogen auf Politiker, Wissenschaftler und so weiter?
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, unser eigener Account, der hat ja irgendwie knapp über 1000 Follower und darauf
nicht so
sind wir eigentlich auch schon stolz. Und das ist jetzt im Vergleich zu anderen Sonderforschungsbereichen aber gar nicht schlecht. Wenn man bei Twitter bleibt, es kommt nicht nur darauf an, wie viel Follower man hat. Es kommt auf das Engagement an, was sozusagen der Account aktivieren kann.
Und Sie meinen den Traffic, also wie viele Retweets es gibt und wie viele Leute darauf reagieren?
Ja, noch vielleicht ein bisschen mehr. Also gerade zum Beispiel, ob eine Auseinandersetzung in den Kommentarbereichen wirklich stattfindet, also ob die Leute zu etwas aktiviert werden. Es gibt viele Stars, also Musikstars, die viele Follower haben, Millionen Follower, wo aber eigentlich in diesem Bereich kaum etwas passiert, außer dass man mal so ein paar Likes bekommt oder Herzchen. Und dann gibt es natürlich Accounts, die haben vielleicht nicht so viele Follower, aber sind sozusagen unglaublich aktivierend. Und genau da, nämlich in diesem Bereich, dieser hochaktiven Gruppen entsteht natürlich all das, was jetzt auch unter Filterblasen oder unter Bewegungen, die von Social Media getriggert werden, diskutiert werden könnte.
Aber wie passt das denn eigentlich zusammen, dass so gesehen das Populäre nicht mehr immer abgewertet wird, sondern irgendwie auch wichtig ist, dass man beachtet wird? Wie passt das zu einer Zeit, in der jeder irgendwie gerne individuell sein will? Das ist doch ein Widerspruch, oder nicht?
Die Individualität kommt ja in der alten Unterscheidung jetzt von Hochkultur und Populärkultur auch nicht gerade gut weg, wenn man da ja immer sagen würde, denken Sie zum Beispiel an Adorno und Horkheimer, also da bewegen wir uns dann in einem Bereich von Kulturindustrie, von Schema-Literatur, von Trivialliteratur. Das Individuum hat sozusagen da gar keine Entfaltungsmöglichkeiten, sondern wird sozusagen schematisch geformt von einer professionellen Kulturindustrie. Also heute wäre es etwas anders. Wir konstatieren nur, dass also sozusagen die Beachtung eine große Rolle spielt und dass die Beachtung von vielen auch zu einem Argument werden kann, was nicht leicht wegzuwischen ist. Und das ist eben der Unterschied, wenn jemand sagt, ich bin aber auf Platz 1, dann ist das auch immer auch ein ästhetisch relevantes Argument.
Ich glaube, niemand immer mit reinspielt, dass man weiß, das ist das Populäre gerade.
Ganz genau. Also niemand kann sich davon freimachen, wenn man weiß, das ist jetzt der beliebteste Politiker, das ist der beste Song, das beliebteste Buch. Und genau das ist jetzt die Transformation des Populären, weil dieses Wissen um die Beachtung durch viele die Sache selbst auch verändert. Wir gehen anders mit diesen Dingen um und das gilt natürlich auch für Wissenschaftler. Also ein Wissenschaftler, der viel zitiert wird, der viel Beachtung findet in seiner Community, hat natürlich jetzt ein ganz anderes Auftreten als jemand, der das nicht hat. Und genau das wird ja auch gerankt und geratet, auch in der Scientific Community.
Nils Werber, vielen Dank für dieses Gespräch über den neuen Sonderforschungsbereich Transformation des Populären an der Universität in Siegen.